Was ist Wahrheit? Wer die Passion Christi gesehen hat, der kriegt keine Antwort auf die Frage, warum muss Jesus sterben? Ich bin aus dem Film rausgegangen und ich habe mich gefragt, warum? Warum muss er das erleiden? Warum hat er das alles mitgemacht? Ich habe vor einigen Wochen den Film Sophie Scholl gesehen. Vielleicht hat eine oder andere von euch auch gesehen. Und in dem Film Sophie Scholl wird beschrieben, wie eine junge Münchner Studentin die Flugblätter austeilt gegen das Naziregime und aufruft zum zivilen Widerstand gegen Hitler, festgenommen wird, verhört wird, dann verurteilt wird zum Tod und zum Schluss hingerichtet. Und wer den Film sieht, der weiß von der ersten Minute an, dass diese Frau sterben wird. Da stellt sich überhaupt nicht die Frage, irgendwie ist das in unserem Kopf so drin, wenn sich jemand gegen Diktatoren auflehnt, wenn jemand zum Widerstand aufruft, wenn jemand was tut, was dem Diktator nicht passt, dann kann es sein, dass er gefangen genommen und im Kopf kürzer gemacht wird. Und wir haben das vielleicht schon ein paar Mal gehört von Widerständlern im Naziregime oder in anderen Diktaturen. Und es ist für uns keine Frage mehr, dass Leute, die sowas tun, sterben müssen. So war das eben damals. Das war das System der Diktatur. Aber wenn ich mich jetzt frage, warum musste Jesus sterben, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, was ist denn das System Gottes? Oder was ist diese Idee, was ist der Grund dafür, warum Jesus sterben muss? Und damit wir uns darüber Gedanken machen können, müssen wir uns ein paar Punkte anschauen genauer. Das eine ist die Frage, wer ist Gott? Das zweite ist, was geschah genau beim Sündenfall? Der dritte Punkt ist, warum hat Gott seine Gebote gegeben? Und der letzte Punkt ist dann letztlich, warum musste Jesus sterben? Der erste Punkt, wer ist Gott? Und ich will mich jetzt nicht auf irgendwelche intellektuellen Diskussionen einlassen oder ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwas herzuleiten oder so, sondern ich nehme einfach nur dieses Buch, die Bibel. Ich glaube, alles, was wir über Gott wissen, ist in dem Buch drin. Wir machen persönliche Erfahrungen mit ihm, aber diese persönlichen Erfahrungen, die widersprechen nie dem, was in der Bibel steht. Und deswegen, wenn jemand noch keine Erfahrung mit Gott hat, dann schlag die Bibel auf und guck rein. Und das ist das, was Gott, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich zeigt. Und wenn wir jetzt über diese Punkte sprechen, dann will ich immer wieder mal Sätze aus der Bibel vorlesen, wo über Gott gesprochen wird oder wo Gott was über sich selbst sagt. Gott ist ein Herrscher. Jesaja 37, ich lese das einfach mal vor. Da betet Hiskia, ein König damals in Israel, er betet zu Gott und sagt zu Gott, Herrscher der Welt, du Gott Israels, der über den Engeln thront, über den Cherubim thront. Du allein bist der Herr, über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Das ist ein Bekenntnis. Hiskia hat was verstanden. Gott ist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und wenn er alles geschaffen hat, dann ist er auch sozusagen der Boss über Himmel und Erde. Dann hat er das Sagen. So wie wir, wenn wir was tun, wenn wir was mit unseren eigenen Händen erschaffen, dann haben wir Verfügungsgewalt darüber. Gott ist nicht nur ein Herrscher, sondern also das ist sozusagen sein Beruf. Wir haben die letzten Wochen ja einige Eigenschaften von Gott kennengelernt. Gott ist heilig, Gott ist geduldig, Gott ist treu. Aber diese ganzen Eigenschaften, die nützen uns ja eigentlich nichts, wenn wir nichts mit Gott zu tun haben und wir bekommen mit Gott Kontakt, indem wir uns mit Gott beschäftigen, weil er mit uns was zu tun haben will, weil er in irgendeiner Weise mit uns in Beziehung steht. Wenn mir jemand eine Person beschreibt, die gnädig ist oder die barmherzig oder die freundlich oder sonst irgendwie ist, dann interessiert mich das so lange nicht, wie ich mit der Person nichts zu tun habe. Aber wenn Gott der Herrscher der Welt ist, dann heißt es, dass wir automatisch mit Gott was zu tun haben sollen. Weil er regiert, weil er unser oberster Kanzler sozusagen ist. Und er regiert aber nicht nur Himmel und Erde, sondern er regiert ein ewiges Reich. Gott ist der Herrscher über ein Reich. Und das Reich besteht aus dem Universum, aus all dem, was wir kennen, aus der Erde, Mars, Venus, diese ganzen Planeten in unserem Sonnensystem, alle Sterne, alles, was auf der Erde ist, die Kontinente, die Meere, alle unbelebte Natur und alle belebte Natur, alle Lebewesen, alle Menschen, alle Tiere und alle Pflanzen. Aber nicht nur das, sondern ich bin überzeugt, und die Bibel beschreibt es auch, dass es noch eine zusätzlich, noch eine unsichtbare Welt gibt und dass er auch der Herrscher über diese Welt ist. In dieser Welt gibt es einen Himmel, es gibt eine Hölle, es gibt Engel, es gibt den Teufel und es gibt Dämonen, Engel des Teufels. Und es ist jetzt nicht nur irgendwas Abstraktes, damit wir uns irgendwas vorstellen können, sondern es ist sehr konkret. Gott beschreibt es in der Bibel ganz genau. Dieses Reich, das wir nicht sehen, das hat eine Ordnung. Die Engel haben eine Ordnung. Es gibt Cherubinen, es gibt Seraphinen, es gibt Engel, die besondere Namen haben. Michael, Raphael, Gabriel. Also das ist jetzt kein ganz abstrakter Begriff, damit wir uns irgendwas besser vorstellen können, sondern die Bibel beschreibt es als Realität. Dieses Reich besteht aus einer sichtbaren Komponente und einer unsichtbaren Komponente. Und das Unsichtbare, das beinhaltet eben auch Himmel, Hölle, Engel, Teufel, Dämonen. Es hat eine Struktur. Und all diese Wesen, die es darin gibt, all diese Engel und alle Menschen, die auf der Erde sind, hat er geschaffen als freie Wesen. Und diese freien Wesen, die haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Die haben die Möglichkeit, Dinge zu tun oder zu lassen. Die Engel haben diese Möglichkeit. Und die Menschen haben auch die Möglichkeit. Und immer da, wo viele freie Wesen zusammen sind, da braucht es eine gewisse Ordnung. Und deswegen ist, wenn Gott Herrscher ist, dann muss er eine bestimmte Ordnung einsetzen, nach der er möchte, dass gelebt und verfahren wird. Deswegen ist Gott nicht einfach so ein abstrakter Mann, der irgendwo auf dem Stuhl sitzt und eine große Bartwickelmaschine hat und da einfach nur zuguckt, was da unten alles passiert, sondern Gott ist der, der herrscht. Gott ist der, der regiert. Und regieren bedeutet Dinge festlegen, Gebote festlegen, Gesetze erlassen. Und die Bibel ist voll, das ist ganz komisch, das würde uns in Deutschland gerade beim Steuersystem nie passieren, aber die Bibel ist voll von Gebeten, von Lobgebeten, dass die Gesetze Gottes gut sind und dass die Menschen die Gesetze, die Gott erlassen hat, gut findet. Es gibt einen Psalm 119, den könnt ihr zu Hause mal aufschlagen, das ist der längste Psalm, der in der Bibel, glaube ich, ist, und der hat über 100 Verse und viele, viele davon sprechen, wie gut die Gebote Gottes sind. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, dass sich jemand auf die Straße stellt und sagt, ja, Schröder, wir finden es toll, was du für ein Gesetz erlassen hast. Wir freuen uns über deine Steuergesetze, über Hartz IV und über alles, was es halt so gibt. Die Menschen motzen halt viel und sind unzufrieden mit den Gesetzen, die die Regenten erlassen. Aber in der Bibel steht, es gibt Menschen, die loben Gott Tag und Nacht für die Gebote, die er erlassen hat. Ich will mal einige Verse vorlesen. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viele tausend Stück Gold und Silber, sagt ein Psalmist. Oder, wenn ich deine Gebote halte, dann werde ich nicht zuschanden, dann gehe ich nicht verloren. Das sind Menschen, die haben erfahren von Gott, was er möchte, nach welchen Regeln sie sich verhalten sollen, und sie finden das gut. Und sie sagen zu Gott, du hast gute Gebote erschaffen. Das ist sinnvoll, was du machst. Und ich möchte mich daran halten, und ich weiß, wenn ich mich nicht daran halte, dann wird es mir schlecht gehen. Wir haben ja auch viele Gesetze, die gut sind. Wir haben ein Alkoholverbot am Steuer. Und es ist gut, dass wir wenig Alkohol trinken dürfen, nur wenn wir Auto fahren wollen. Und es gibt viel zu viele Menschen, die ums Leben kommen jedes Jahr, weil Menschen mit Alkohol am Steuer sitzen. Aber obwohl dieses Gesetz gut ist, halten wir es trotzdem nicht ein. Und das ist doch irgendwie das Verrückte, dass wir eigentlich wissen, was richtig ist, aber wir machen es trotzdem nicht. Und in dem Psalm heißt es eben, wenn ich deine Gebote beachte, werde ich nicht verloren gehen, werde ich nicht zu Schanden gehen. Das heißt, es wird mir auch nicht schaden. Dann werde ich keinen Schaden nehmen. Aber wenn jemand Gebote erlässt und er will, dass die eingehalten werden, dann muss man eben auch was dafür tun, damit die Gebote auch durchgesetzt werden. Und das ist auch eine Aufgabe von Regentenschaft, von Herrschaft. Nämlich die Gebote, die Gesetze, die erlassen werden, müssen auch eingehalten werden. Die Ordnung muss erhalten werden. Das ist Gerechtigkeit. Wenn ich irgendwelche Gesetze erlasse und es ist mir letztlich egal, ob ihr die einhaltet oder nicht, dann kann ich es auch sein lassen. Und das ist ein Teil der Herrschaft Gottes, dass er die Gebote, die er gegeben hat, auch erhält und dass er darauf hinweist, dass die eingehalten werden müssen und dass Menschen und Wesen in der unsichtbaren Welt bestraft werden, wenn sie diese Gebote nicht einhalten. Ganz einfaches Beispiel, wer von euch Kinder hat, weiß das. Wir haben Leute zu Gast abends, wir essen zusammen und mein Sohn will mir unbedingt was erzählen. So, und dann kommt er rein und sagt, Papa, Papa, und sagt, er redet zurzeit sehr laut, also es gibt keine Chance, dann irgendwas anderes nebenbei noch zu machen, wenn er redet, und dann, wenn wir lauter reden, dann redet er noch lauter. Und dann höre ich ihm zu, und dann sage ich, gut, Dominik, ich habe dir jetzt zugehört, ich möchte mich jetzt weiter mit meinen Gästen unterhalten, sei bitte ein bisschen leise. Und dann fängt er wieder an, Papa, aber ich will noch das, Papa, darf ich noch hier, ich will dir noch was erzählen. Und wenn, irgendwann stört es mich, irgendwann ist es einfach auch nicht mehr schön, wenn man Gäste hat, dass man sich nicht mehr mit den Gästen unterhalten kann, sondern noch mit seinem eigenen Sohn. Also sage ich zu ihm, sei leise, und wenn er das nicht einhält, was mache ich dann? Dann setze ich ihn vor die Tür. Dann sage ich, Dominik, wenn du hier nicht leise sein kannst in dem Zimmer, dann geh bitte in dein Zimmer. So funktioniert Ordnung. Gesetze werden erlassen, auf Gesetze wird hingewiesen, und wenn die Gesetze dauerhaft nicht eingehalten werden, dann muss es zu einer Bestrafung kommen. Die Bestrafung, also das ist für Dominik wirklich eine Strafe, wenn er von uns getrennt sein muss. Wenn er nicht mehr da sein darf, wo wir sind, vor allem wenn Gäste da sind. Also das trifft ihn schon hart. Aber es ist ja nicht so, dass wir ihn jetzt quälen wollen damit, sondern das hat einen Sinn. Wir wollen gern uns weiter unterhalten können. Und wir möchten ihm zeigen, dass wenn er dauerhaft nicht tut, was wir für richtig halten, dass es dann zu einer Trennung kommen muss. Und das liegt einfach in der Verantwortung von jedem Herrschenden, von jedem Regenten, dass er Verantwortung nimmt für das Reich, für den Bereich, in dem er herrscht. Und wenn Gott zuständig ist für die Ordnung im Himmel und auf der Erde und überall im ganzen Universum, dann muss Gott auch Regelungen schaffen für den Fall, dass diese Gesetze nicht eingehalten werden. Und ich meine, wenn dann die Gäste weg sind, oder wenn der Dominik eine Zeit lang leise war, oder wenn er dann klopft und sagt, Papa, jetzt bin ich ganz leise, darf ich rein? Dann darf er wieder rein, dann ist er wieder rehabilitiert sozusagen. Aber es ist trotzdem wichtig für ihn gewesen, dass er draußen war, weil er erkannt hat, dass er was falsch gemacht hat. Und weil er in der Zeit auch Zeit hatte, drüber nachzudenken, warum er jetzt rausgeflogen ist. Das heißt, Gesetze oder Ordnungen, die erlassen werden, die brauchen eine gewisse Macht, Autorität, damit sie durchgesetzt werden können. Das kennen wir in Deutschland auch. Man braucht eine gewisse Macht, eine gewisse Autorität. Es gibt Polizei, es gibt Gerichte. Um Gesetze erlassen zu können, braucht man auch eine gewisse Kompetenz. Da zweifeln manche, ob die so weit vorhanden ist. Man muss also wissen, um was es geht, bevor man die Gesetze erlässt. Und dann liegt es in der Verantwortung dessen, der die Macht in der Hand hält, dass er eben die Ordnung erhält. Wenn er die Ordnung nicht erhält, dann bricht halt das Chaos aus. Ja, und wo immer freie Wesen sind, kann es zu Chaos kommen, wenn man die Ordnung nicht einhält. Und Gott hat Menschen geschaffen, um mit ihnen in einer Beziehung zu stehen, um mit ihnen in einer engen, in einer sichtbaren Beziehung zu leben, so wie das im Paradies beschrieben ist, ganz am Anfang der Bibel. Und jetzt können wir uns fragen, warum musste jetzt Jesus sterben, was hat das damit zu tun? Weil wir mal laut sind, wenn der Papa Gäste hat, muss Jesus sterben? Nein. Es gab diesen Sündenfall, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und ich möchte einfach nochmal kurz durchgehen, was genau bei dem Sündenfall passiert ist. Es geht ja nicht darum, dass die Menschen irgendeinen Apfel oder irgendeine Frucht gegessen haben und dass Gott sie sozusagen bestraft, weil sie ihn geklaut haben, weil sie von seinem Baum gegessen haben oder so. Sondern um zu verstehen, was beim Sündenfall passiert ist, lesen wir am besten mal das, was die Schlange sagt, als sie den Mann und die Frau dazu ermutigen oder dazu ermuntern, von dieser Frucht zu essen. Da heißt es nämlich ganz am Anfang im ersten Mosebrief, die Schlange sagt da zu den Menschen, Gott weiß, sobald ihr von der Frucht esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Und genau darum geht's. Es geht nicht um irgendeine moralische Sünde, es geht nicht um irgendein Vergehen, um sowas wie Diebstahl oder Verrat oder Autofahren mit Alkohol im Blut oder so, sondern es geht um die ganz fundamentale Frage, wer ist mein Boss? Will ich selber mein Boss sein? Will ich selber mein eigener Gott sein? Will ich unter meiner eigenen Herrschaft leben? Oder will ich unter der Herrschaft dessen leben, der mich geschaffen hat und der Ordnungen für mich schon vorbereitet hat? Die Frage ist, wer bestimmt dein Leben? Der dich gemacht hat und der mit dir leben will, oder ich? Das heißt, was beim Sündenfall passiert ist, ist, die Menschen wollten selbst die Herrschaft übernehmen. Und das ist Rebellion. Wahrscheinlich gibt es kaum jemand unter uns, der das, oder einige gibt es vielleicht unter uns, die das wirklich miterlebt haben, damals in den 70er Jahren, als es eine Gruppe von Terroristen gab in Deutschland, die Menschen entführt und auch umgebracht haben, die den Staat unter Druck gesetzt haben, die Rote Armee-Fraktion, und es gibt in vielen, vielen anderen Ländern auch viele terroristische Gruppen bis in die heutigen Tage, wo Menschen sich zusammentun und versuchen, die geltende Herrschaft zu stürzen und zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr über uns herrscht, sondern wir wollen selber herrschen, wir wollen unsere Ideen durchsetzen. Und genau das haben wir getan. Genau das haben die Menschen getan in dem Moment. Die Menschen haben gesagt, ich will nicht, dass du mir erzählst, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich will selber bestimmen. Was soll Gott da machen? Gott ist der Herrscher eines Reiches und er hat eine Ordnung vorgegeben. Und wenn die Ordnung nicht eingehalten wird, dann hat es Konsequenzen. Aber diese Menschen, die haben den Anspruch Gottes über ihr Leben abgelehnt. Unser Vergehen ist nicht eine moralische Sünde, sondern es ist eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber unserem Herrscher. Ich lese einen Vers vor aus dem Römerbrief, in dem es so deutlich steht: Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Das heißt, Paulus schreibt hier, wenn jemand mit offenen Augen durch die Natur geht, dann weiß er eigentlich, dass es Gott gibt und dass er die Welt geschaffen hat. Weil das kann nicht sein, dass sowas... Also ich habe zwar studiert, ich habe Abitur, aber ich kann bis heute nicht glauben, dass Menschen vollständig davon überzeugt sein können, dass alles Lebewesen, was es auf der Erde gibt, durch Zufall entstanden ist. Vielleicht ist bei mir da irgendwas schief, aber ich glaube, dass das eher stimmt, was in der Bibel steht, dass wenn wir mit offenen Augen durch die Natur gehen, dass wir dann eigentlich schon erkennen können, dass das kein Zufall sein muss, sondern dass da irgendeine planende Macht dahinter ist, dass da irgendeine Intelligenz ist, irgendwas, was sich was dabei gedacht hat. Und das schreibt Paulus hier, wenn Menschen die Schöpfungswerke ansehen mit ihrem Verstand, dann wissen sie eigentlich, dass es einen Gott gibt. Und dann sagt er es weiter, die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie wussten, dass es Gott gibt, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Und das ist unser Vergehen. Es geht nicht darum, dass wir klauen oder dass wir lügen. Es geht darum, dass wir entgegen besseres Wissens, Moment, jetzt gibt es gleich irgendwelche Germanisten, die aufspringen, habe ich mal nicht was gelesen, das heißt entgegen besseren Wissens. Ja, stimmt das? Okay, also, wieder besseres Wissen, ist das auch richtig? Wir wissen, dass es Gott gibt. Aber es ist uns egal. Wir sagen, wir wollen nicht, dass du was zu sagen hast in unserem Leben, sondern wir wollen selber unser Leben in die Hand nehmen. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wo Menschen den Herrschaftsanspruch Gottes über ihr Leben ablehnen, passiert genau das, was im Paradies auch passiert ist. Nämlich, das ist der Sündenfall. Das ist die eigentliche Sünde der Menschen. Und so wie es passiert, wenn der Dominik bei uns zu laut ist und wenn er dauerhaft nicht hört, was wir sagen, dann setzen wir ihn vor die Tür. Und sagen wir, wenn du nicht hören kannst, dann musst du woanders sein. Dann kannst du da deinen Willen tun, aber du störst uns dabei nicht. Und du merkst wenigstens, dass du mit uns nicht dauerhaft zusammen sein kannst, wenn du nie das tust, was wir sagen. Und das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber im Grunde genommen ist das im Paradies passiert, dass... Nein, ich wiederhole es nicht. Dass Gott gesagt hat, wenn ihr dauerhaft nicht das tun wollt, was ich euch sage, wenn ihr die Herrschaft über euer Leben, das, die ich ausüben will, ablehnt, dann setze ich euch vor die Tür. Das ist für Gott nichts Schönes gewesen. Gott hat die Menschen extra erschaffen, damit er mit ihnen zu tun haben kann. Aber er hat gesagt, wenn ihr euer Leben leben wollt, dann lebt euer Leben. Aber das geht dann nicht in der engen Gemeinschaft mit mir. Es kann nur einer der Chef sein, entweder ihr oder ich. Und das ist passiert. Gott hat die Menschen aus dem Paradies rausgesetzt und seitdem sind Mensch und Gott getrennt. Das würde noch gehen, aber Gott sagt leider in dem Zusammenhang auch, an dem Tag, an dem du meine Ordnung nicht mehr einhältst, wirst du sterben. Und das ist jetzt ein sehr harter Satz, weil wenn wir wissen, dass Gott ewig ist und dass Gott es ernst meint, was er sagt, dann bedeutet das, dass in dem Moment, wo wir von Gott getrennt sind, kommt Tod in unser Leben. Und genau das ist passiert. Die Menschen waren nicht darauf ausgelegt, zu sterben, sondern sie waren darauf ausgelegt, ewig zu leben und ausgelegt, in ewiger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Wir können uns das in unserem Kopf im Moment nicht vorstellen, weil wir es ja auch noch nie erfahren und erlebt haben. Aber das war der Plan Gottes. Gott wollte mit uns auf Ewigkeit zu tun haben. Und er sagt, in dem Moment, wo Trennung zwischen mir und dir passiert, wirst du sterben. Da kommt Tod in dein Leben. Und das ist das, was passiert ist. Die Menschen werden älter, sie werden kränker, sie werden gebrechlich und irgendwann sterben sie. Der Tod ist die Folge von dieser Trennung von Gott. Da draußen sind jetzt lauter ich-gesteuerte Wesen und jeder macht, was er will. Und keiner unterordnet sich dem, was, was Gott eigentlich möchte. Das heißt, seitdem Menschen von Gott getrennt sind, haben die Menschen keine gemeinsame Ausrichtung mehr. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Mikado, das kennt ihr alle. Das ist für mich einfach so ein Bild dafür gewesen, dass in dem Moment, wo wir keine gemeinsame Ausrichtung mehr zu Gott haben, in dem Moment, wo nimmer alle Menschen nach dem fragen, was Gott eigentlich möchte, machen die Menschen eigentlich, was sie wollen. Und jeder will was anderes und jeder geht in eine andere Richtung. Und es gibt irgendwann einen riesen Haufen von Menschen, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen und leider alle irgendwelche Spitzen haben, oben und unten, und sich auch gegenseitig dabei verletzen können. In dem Moment, wo wir keine gemeinsame Ausrichtung haben, kann es sein, dass wir uns gegenseitig verletzen, weil das, was ich will, vielleicht nicht gerade gut ist für den anderen. Das, was mein Wille ist, das schadet vielleicht der Anjana und dadurch verletze ich sie dann. Das heißt, die Trennung von Gott führt dazu, dass es ein riesen Durcheinander gibt, keine Ordnung mehr, jeder ist sein eigener Chef und wir verletzen uns gegenseitig und nebenbei gesagt, wir zerstören dabei auch noch unsere Umwelt, die Natur. Weil wenn jeder das tut, was er für richtig hält, dann benutzt er halt das, was ihm zur Verfügung steht, zu seinem eigenen Nutzen und denkt nicht dran, ob das für jemand anders irgendwann nochmal wichtig wäre, dass noch ein paar Bäume stehen bleiben oder so. Oder obwohl wir eigentlich wissen, dass es schlecht ist, ständig zu viel Auto zu fahren und damit die Umwelt zu verpesten, fahren wir halt weiter und sagen den anderen dann, dass die erst ein Auto stehen. Also wir wissen eigentlich, was richtig ist, aber wir scheren uns nicht darum, ob das anderen Leuten nützt oder nicht. Das ist unsere Welt im Moment. Wenn Gott also sagt, in dem Moment, wo wir getrennt sind, wirst du sterben, heißt es nicht, dass die Menschen sofort tot umfallen, sondern es heißt, dass so ein Prozess beginnt, in dem Zerstörung, in dem Krankheit und Tod in unser Leben kommt. Auf der einen Seite steht der Garten Eden, das Paradies, ein Leben in Fülle, ein Leben in der Beziehung mit Gott. Und auf der anderen Seite steht so eine ich-zentrierte Welt, in der jeder Mensch das macht, was er für selber für richtig hält. Und das war eine verzwickte Situation. Was soll Gott jetzt machen? Die Menschen richten sich nur nach dem aus, was er will. Und es hat ihn schließlich gereut, dass er die Menschen erschaffen hat. Er hat sich mal überlegt, eigentlich war das dumm von mir. Ich hätte es nicht so machen sollen. Ich möchte mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Die werden jetzt alle sterben. Und dann kam eine Sintflut. Und Gott hat nur einzelne Menschen rausgepickt und hat gesagt, euch will ich überleben lassen. Ich will mit euch was Neues anfangen. Ich möchte mit euch nochmal neu beginnen, so wie es am Anfang bei Adam und Eva war. Ich möchte, dass ihr jetzt Menschen seid, die sich nach mir richten. Ich möchte, dass ihr Menschen seid, die unter meiner Herrschaft leben. Und er hat alle Menschen und alle Lebewesen zerstört durch diese Flut und nur wenige sind übrig geblieben. Und das geht bis in die heutige Zeit, bis in unsere jetzige Zeit, dass Menschen tun, was sie selber für richtig halten. In dem Moment, wo du weißt, dass es Gott gibt, aber du trotzdem noch deinen eigenen Willen tun willst und nicht anerkennst, dass es jemand gibt, der Ordnungen hat für die Welt, in der du lebst und der sich wünscht, dass du dich auf ihn ausrichtest und der sich wünscht, dass du mit ihm zu tun hast und von ihm lernst, wie er es meint, dass seine Gebote gut sind, so wie die Psalmisten schreiben, dass wenn man sich an die Gebote hält, dass man nicht zuschanden wird. Wenn du weißt, dass es Gott gibt, aber du richtest dich nicht danach, dann ist es dein ganz persönlicher Sündenfall. Das heißt, wir können uns nicht verstecken hinter dem, was Adam und Eva damals getan haben und gesagt haben, die sind schuld, dass es uns jetzt so dreckig geht. Sondern es ist deine persönliche Entscheidung. Es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wenn du weißt, dass es Gott gibt, wenn du weißt, dass er sich wünscht, dass du mit ihm lebst und dass du unter seiner Herrschaft lebst und du tust es nicht, dann ist das genau die Rebellion, für die wir damals aus dem Garten Eden geflogen sind. Aber Gott sucht einen Ausweg. Er kann das nicht so weiter mit ansehen, wie Menschen dauerhaft von ihm getrennt sind und letztlich alle in den Tod rennen. Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. Und deswegen versucht er einen Ausweg zu schaffen. Und deswegen hat Gott die Gebote gegeben. Gott hat sich ein Volk erwählt, Israel, und hat diesem Volk gesagt, ich werde euch jetzt retten aus der Sklavenschaft, aus Ägypten. Ich bringe euch in ein Land, das ich euch geben will. Und da gebe ich euch Gebote, da gebe ich euch Ordnungen. Die Ordnungen kennen wir, da sind zum Beispiel die 10 Gebote dabei. Und also es wird keiner bezweifeln, dass die 10 Gebote eigentlich gut für uns Menschen sind. Es ist doch gut, wenn wir nicht Ehe brechen. Es ist gut, wenn wir nicht töten, wenn wir nicht morden. Es ist gut, wenn wir nicht stehlen. Es ist auch gut, wenn wir nichts Falsches gegen den anderen sagen oder wenn wir nicht auf das schauen, was der andere besitzt und das eigentlich zu unserem Besitz machen wollen. Das sind doch eigentlich sinnvolle, vernünftige Sachen. Das Problem ist, dass Ordnungen allein kein, also Gebote allein schaffen noch keine Ordnung, schaffen noch keine Gerechtigkeit. Die Tatsache, dass es Gesetze gibt, bedeutet noch lange nicht, dass die Gesetze eingehalten werden. Und deswegen sind die Gebote eigentlich keine Lösung, sondern die Gebote sind ein Problem. Die Gebote sind das Problem, dass ich jetzt weiß, was richtig und falsch ist von Gott her. Aber was mache ich jetzt damit, dass ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe? Was mache ich jetzt damit, wenn ich weiß, dass ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen? Und Gott hat was eingerichtet, was uns sehr grausam vorkommt. Aber was ganz wichtig ist, und das ist das, worauf ich jetzt eingehen will, nämlich die Lösung für dieses Problem ist, dass Gott Opfer eingerichtet hat. Opfer ist in unserem Sprachgebrauch entweder was mit einem Gewaltverbrechen zu tun hat. Jemand wurde Opfer eines Verbrechens oder er wurde Opfer eines Verkehrsunfalls. Oder dann eher in so Bemerkungen wie Bauernopfer oder so beim Schach. Wenn jemand sagt, naja, den Bauern den kann der andere haben, aber dafür rette ich halt irgendeinen anderen Stein. Also ein Opfer ist eigentlich in unserem Sprachgebrauch was, das gebe ich her, damit nicht noch was Schlimmeres passiert, damit ich nicht noch mehr Schaden nehme. Also ich nehme einen kleinen Schaden in Kauf, damit der große Schaden ausbleibt. Und die Opfer, die wurden so eingerichtet, es gab nur einen Ort, an dem überhaupt geopfert werden durfte, das war in Jerusalem im Tempel. Und Gott hat gesagt, wann immer du gegen meine Gebote verstößt, musst du ein Tier mitbringen und du musst zum Tempel gehen nach Jerusalem. Und dann musst du dem Priester erzählen, dass du was falsch gemacht hast. Und der Priester wird dir dann sagen, dass für das, was du getan hast, du eigentlich den Tod verdienst. Das steht nämlich in den Geboten. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr leben. Wenn ihr meine Gebote nicht haltet, werdet ihr sterben. So war die Regel. Ganz einfache Regel eigentlich. Ja, aber die Gebote waren sehr zahlreich. Und man hat immer wieder gegen Gebote verstoßen. Und man geht eben jetzt zu diesem Priester mit einem Opfertier und sagt zu dem Priester, ich habe was falsch gemacht. Und der Priester sagt, dafür hast du eigentlich den Tod verdient. Und dann legt man diesem Tier die Hand auf und überträgt sozusagen symbolisch die Schuld, die ich auf mich geladen habe, auf das Tier. Und dann wird das Tier umgebracht. Das ist eine ganz grausame Geschichte, aber das kann uns viel beibringen. Das Erste und Wichtigste, was wir uns merken müssen, ist, Schuld kann man niemals rückgängig machen. Wenn wir was falsch getan haben, dann kann man das nicht rückgängig machen. Ein Gerücht, das ich über jemand anders rausgelassen habe, kann ich nicht mehr einsammeln. Oder extrem gesagt, einen Menschen, den ich getötet habe, kann ich nie mehr lebendig machen. Schuld ist was Endgültiges. Schuld ist was ich nicht rückgängig machen kann. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Schuld loszuwerden, ist, dass ich entweder selber sterbe, dann ist dem Gesetz Genüge getan, oder dass dieses Opfertier für mich stirbt. Da müssen wir uns klar sein, dass das, was wir tun, dass wir darauf die Todesstrafe kriegen. Auf Schuld, auf Rebellion steht die Todesstrafe. Und diese Todesstrafe wird jetzt nicht an uns verübt, sondern wird an diesem Opfertier verübt. Das Tier stirbt stellvertretend für den Menschen. Das war die Regel im Alten Testament. Und der Mensch stellt sich daneben und sagt, eigentlich habe ich das verdient. Eigentlich ist das die Schuld, die ich getragen habe. Und es ist die Strafe, die ich eigentlich verdient hätte. Und wenn die Menschen das getan haben, dann hat der Priester ihnen Vergebung zugesprochen durch Gott. Dann hat Gott ihnen die Schuld erlassen. Und jetzt möchte ich, dass wir was ganz Wichtiges verstehen. Gott braucht keine Opfer. Diese ganze Regel ist nicht eingeführt worden, damit Gott sich freut, dass Tag um Tag um Tag in Jerusalem Tiere geschlachtet werden und Blut fließt. Sondern das Opfer ist eingerichtet worden, damit wir was dabei lernen. Dass wir dabei lernen, wie schrecklich für Gott das ist, was wir tun. Dass es für Gott keine Lappalie ist, sondern dass es was Schlimmes ist, was wir tun, wenn wir uns nicht unter seine Herrschaft stellen. Und das Opfer ist eingerichtet worden, damit wir bildlich sehen, was mit uns eigentlich passieren würde, wenn Gott die Strafe an uns ausübt und nicht an dem Opfertier. Ein Mensch, der sein bestes Schaf hergeben musste, als Opfer, weil er gegen Gottes Gebote verstoßen hat, der überlegt sich doch zweimal, ob er das Gleiche nächste Woche wieder tun will. Wenn du jede Woche da vorstellig wirst beim Priester, gehen dir irgendwann die Schafe aus. Und das ist wirklich eine ganz vernünftige Frage, die man sich dann stellt, ob ich denn weiterhin bereit bin, das zu tun, was ich für richtig halte, oder ob ich mich dann doch lieber unter die Regeln Gottes stellen will, weil es einfach besser ist und billiger. Also das Opfer geschieht nicht, weil Gottes will, sondern das Opfer geschieht für uns, damit wir was dabei lernen. Damit wir sehen, wie schrecklich das für Gott ist und damit wir ein Bild dafür haben, was mit uns eigentlich passieren müsste. Ich lese nochmal einen Vers vor aus Hosea, wo Gott nochmal deutlich sagt, es ist nicht mein Bedürfnis, Opfer zu sehen. Gott sagt da zum Volk Israel, was ich von euch verlange, ist klar wie der helle Tag. Wir würden vielleicht heute sagen, so klar wie Kloßbrühe oder sowas. Also Gott sagt, das ist doch völlig logisch, was ich von euch möchte. Was ich verlange, ist klar wie der helle Tag. Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern ihr sollt erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Gott bringe die Opfer überhaupt nichts. Das ist nur für uns, damit wir was lernen, damit wir sehen, wie schlimm das ist. Und Gott sagt, ihr braucht mir nicht ständig opfern, es wäre mir viel lieber, wenn ihr einfach das tut, was ich will. Dann würde ich euch gern Barmherzigkeit üben. In der Luther-Übersetzung steht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, über diesen Vers. Gott sehnt sich nach uns. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu uns und nicht danach, dass wieder irgendein Schaf oder irgendein anderes Tier geschlachtet wird. Er möchte gern, dass wir uns seiner Herrschaft unterstellen. Aber das ist keine endgültige Lösung. Wir wissen, dass wir können immer wieder Fehler machen und immer wieder muss ein Tier dafür sterben. Und also mal ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen geschummelt. Wenn der Mensch eigentlich den Tod verdient hat, da ein Tier dafür zu schlachten, das ist halt nicht ganz gleichwertig. Dafür ist die Strafe ist dann nicht ganz so, wie sie uns eigentlich geziemt. Also wir müssen eigentlich sterben und dafür stirbt ein Tier, das ist nicht ganz gleichwertig. Deswegen ist es ein unvollkommenes Opfer. Der Mensch hat sich an seinem Wesen nicht geändert und deswegen hat Gott nach einer dauerhaften Lösung gesucht. Und letztlich war und ist es den Leuten ja auch klar und den Juden in der heutigen Welt auch, dass ein Tieropfer die Sünde nicht, also diese Trennung von Gott nicht dauerhaft überwinden kann. Und deswegen hat Gott nach einer anderen Lösung gesucht. Und die Lösung lautet, dass ein Mensch sterben muss. Nicht mehr nur ein Tier, sondern es muss ein Mensch getötet werden als Opfer für diese Trennung. Manche kennen vielleicht dieses Beispiel, wo jemand angeklagt wird und vor Gericht muss und dann stellt er plötzlich fest, den Richter kennt er, das ist so ein Schulfreund von ihm. Und jetzt sitzt da auf der einen Seite der Richter, der Gerechtigkeit üben muss. Und auf der anderen Seite sitzt der Angeklagte, der was ausgefressen hat. Und ich glaube, wir wären alle einverstanden, dass dieser Richter möglichst gerecht ist und möglichst die Person nicht ansieht und deswegen seine Strafe so ausfällt, wie es eben im Gesetz steht. Und so kommt es, der Richter führt die Verhandlung, alle tragen ihre Argumente vor und zum Schluss spricht der Richter das Urteil und das Urteil lautet, du musst 5.000 Euro Strafe bezahlen. Das ist Gerechtigkeit, oder? Egal, ob ich den kenne oder nicht, er hat das ausgefressen und er hat 5.000 Euro Strafe verdient. Damit ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Und jetzt ist die Verhandlung vorbei und der Richter zieht seinen schwarzen, seinen Mantel da aus und geht raus zu dem Angeklagten und schreibt ihm einen Scheck über 5.000 Euro und gibt ihm den in die Hand. Und das ist Liebe. Der Richter war gerecht, er hat das Gesetz angewandt und er hat die gesetzmäßige Strafe verhängt. Aber der Richter will nicht, dass der andere zu Schaden kommt, sondern er nimmt es auf sich und bezahlt die Strafe selbst. Und das hat Jesus getan. Die endgültige Lösung des Problems ist, dass ein Mensch als Opfer am Kreuz sterben muss. Die Schuld ist immer noch nicht rückgängig zu machen. Es hat sich nichts geändert. Schuld bleibt ewig an mir kleben, wenn ich sie nicht loswerde. Es ist auch immer noch so, dass auf die Rebellion gegen die Herrschaft Gottes die Todesstrafe steht. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ein Opfertier an meiner Stelle stirbt, sondern dass ein Mensch an meiner Stelle stirbt. Und das steht im Gesetz, wenn ein Mensch sündigt, dann muss ein Mensch sterben. Und das hat Gott getan, dass er sagt, ich spreche das Gericht aus, aber ich verurteile oder ich übe die Strafe nicht an dir aus, sondern an meinem eigenen Sohn. Warum? Ein Mensch, der sündigt, so wie ich kann mein Leben nicht für jemand anders geben. Ich verdiene selber die Todesstrafe. Ich kann mein Leben dann stellvertretend für jemand anders geben. ich muss selber schon sterben, dann kann ich nicht auch noch für jemand anders mitsterben. Jesus ist der Sohn Gottes, der ist in die Welt gekommen als Mensch, der keine Sünde getan hat. So steht es in der Bibel. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, aber es steht drin und es bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu glauben. Jesus war der einzige Mensch auf der Erde, der nie gesündigt hat, keine moralische Sünde begangen hat. Warum? Weil er in einer immerwährenden Beziehung zu Gott stand. Weil er diese Grundsünde nie begangen hat. Er hat immer die Herrschaft Gottes in seinem Leben anerkannt und immer das getan, was Gott von ihm wollte und nie das, was er selber wollte. Deswegen war Jesus des Todes nicht würdig, nicht schuldig. Und nur so jemand kann für uns diese Schuld auf sich nehmen. Jesus stirbt stellvertretend für die Menschen. Und unsere Aufgabe ist jetzt anzuerkennen, dass die Strafe eigentlich für uns da wäre, dass wir des Todes schuldig sind. Und dann wird Gott, wie beim Opfer damals, aber in einer ewigen, in einer unkaputtbaren Art, unsere Schuld verlassen und vergeben. Wenn wir Jesus als unser Opfer annehmen, wenn wir Jesus bringen vor Gott und sagen, ich glaube, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit ich nicht sterben muss, sondern damit ich leben kann, dann wird Gott meine Schuld erlassen. In der Bibel stehen die Verse, in Christus versöhnte Gott die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das ist das, was Gott wollte. Gott hat selbst die Welt mit sich versöhnt, indem er seinem Sohn unsere ganze Schuld aufgeladen und ihn verurteilt hat, damit wir dafür frei sind. Am Kreuz hat Gott seine ganze Gerechtigkeit und seine ganze Liebe gezeigt. Die Sünde, die Rebellion gegen die Herrschaft Gottes muss immer noch bestraft werden, und zwar mit dem Tod. Und so wie das Opfer, neben dem du stehst, das Schaf, das geschlachtet wird, das war was Grausames, du musst das ansehen, wie dein eigenes Schaf verblutet. Aber die Art des Todes von Jesus, dieser Kreuzestod, der symbolisiert die Schwere des Vergehens. Wenn wir Jesus sehen, wie er am Kreuz hängt und wie er leidet, dann kriegen wir eine Vorstellung davon, was für eine Strafe wir verdient hätten, wie sehr das Gott wehtut, dass wir von ihm getrennt sind. Aber Gott möchte dir eine Chance geben, was zu lernen dabei. Er möchte, dass nicht du selber sterben musst dafür, sondern dass du was dabei lernst und dass du danach anders lebst, wenn du das einmal verstanden hast, dass du die Herrschaft Gott zurückgibst, dass du ein Leben unter seiner Führung lebst, und zwar über den Tod hinaus, ein ewiges Leben, so wie es eigentlich gedacht war. Dafür gibt er seinen Sohn, den Menschen Jesus, als Opfer. Deswegen ist das Kreuz auch kein Zeichen des Gräuels oder der Niederlage, sondern es ist ein Zeichen des Sieges, weil Gott hat genau das damit bezwecken wollen. Er wollte, dass ab jetzt der Weg frei ist, dass wir wieder mit ihm zu tun haben können, weil unsere Schuld nicht mehr an uns klebt, sondern wir unsere Schuld Jesus geben können. Die Botschaft vom Kreuz ist vielleicht nicht leicht zu verstehen, aber die Bibel sagt das auch so, für die Nichtgläubigen ist es vielleicht blanker Unsinn, was ich jetzt erzähle. Paulus schreibt das auch so, für die Menschen, die noch an Gott glauben, ist das eine Torheit oder blanker Unsinn, aber für uns, die wir gerettet sind, ist es eine Kraft. Und wenn wir jetzt in die Karwoche gehen, in die Woche, in der wir uns über den Tod Jesu besonders Gedanken machen, dann wünsche ich uns, dass wir ein Bild davon bekommen, dass das nicht notwendig war, weil Jesus zur Rebellion gegen die Römer angestachelt hat oder weil er den Sabbat nicht gehalten hat, sondern Jesus hat es freiwillig getan, um das auf sich zu nehmen, was uns eigentlich gebührt. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr verstanden haben, was das Kreuz Jesu uns zu sagen hat. Und wenn wir jetzt noch ein Lied hören, dann wünsche ich uns, dass wir uns die Woche vielleicht ein- oder zweimal Zeit nehmen, vielleicht jedes Mal, wenn wir so ein Kreuz sehen, kurz uns daran erinnern, dass das eine Sache ist, die mit unserem Leben zu tun hat. Und bei aller Ernsthaftigkeit, die wir vielleicht in unseren religiösen Traditionen auch haben bezüglich Karfreitag oder der Karwoche, lasst uns nicht vergessen, dass das eine fröhliche Botschaft ist. dass das eine Botschaft ist, die uns nicht niedermachen soll, sondern eine Botschaft, die uns erbauen soll. Eine Botschaft der Liebe Gottes an die Menschen, der Rettung und eine Einladung Gottes an jeden Einzelnen von uns. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und nun, wenn alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Amen.